BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Am letzten Sonntag haben wir die Bildungsmisere in Deutschland betrachtet. Realschullehrer Jonas Schreiber hat uns erzählt, wie es zugeht in den Klassenzimmern, wie Kinder nicht mehr leistungsorientiert sind und wie Eltern sie in dieser Haltung bestärken. Er beschreibt ein System im Niedergang. Und das ist dramatisch. Wie dramatisch es ist, können wir heute nochmal betrachten, und zwar aus dem ökonomischen Blickwinkel. Im September 2023 war Professor Ludger Wössmann, einer der einflussreichsten Bildungsökonomen Europas, in diesem Podcast zu Gast. Professor Wössmann ist am IFO-Institut in München. Sein Befund damals war eindeutig. Bildung erklärt 3/4 des langfristigen Wohlstands eines Landes. Und das ist so dramatisch. Deutschland verspielt nämlich seine Substanz immer schneller und die Politik weigert sich bis jetzt, dies anzuerkennen. Das haben wir letzten Sonntag gesehen, denn 3 Jahre nach diesem Gespräch mit Ludger Wössmann ist die Diagnose nicht besser geworden. Im Gegenteil, wir sind im Bildungsbereich weiter abgestürzt. Und umso mehr lohnt es sich heute, das Gespräch mit Ludger Wössmann nochmals in Erinnerung zu rufen. Hochrelevant, hochspannend finde ich jedenfalls, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
Für KMUs kann die Geschäftswelt wie ein undurchdringlicher Dschungel wirken. Ein Ökosystem voller Lebendigkeit und Chancen, ja, aber auch voller unvorhersehbarer Gefahren und plötzlich auftauchender Risiken. Und seien wir ehrlich, im aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Klima wird dieser Dschungel immer dichter, immer unberechenbarer. Es geht nicht mehr nur um die klassische unbezahlte Rechnung, die im Dickicht der Buchhaltung lauert. Es sind die zunehmend unzuverlässigen Kunden, die unerwartet zur Gefahr werden. Es sind die zweite und dritte Insolvenzwelle bei Partnern. Es ist die allgegenwärtige Unsicherheit, die ihre Pläne über Nacht zunichte machen kann. Wie navigieren Sie sicher durch diese sich ständig verändernde Landschaft? Sie brauchen einen erfahrenen Begleiter. Allianz Trade kennt sich in diesem Dschungel aus. Allianz Trade ist der Partner, der Ihnen hilft, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern mit intelligenten Lösungen zu begegnen. Produkte wie die Forderungsausfallversicherung oder Bürgschaften von Allianz Trade schützen wirksam vor unbezahlten Rechnungen, bewerten die Bonität Ihrer potenziellen Kunden und geben Ihnen die nötige Sicherheit, damit Sie sich auf Ihr Wachstum konzentrieren können. Finden Sie Ihren Begleiter. Erfahren Sie mehr in den Shownotes oder unter allianz-trade.de/bto.
Am vergangenen Sonntag war Jonas Schreiber, der Realschullehrer aus Bayern, zu Gast. Wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, kann ich sie Ihnen nur wirklich ans Herz legen, denn es ist ein Gespräch mit einem wirklich motivierten Lehrer, der das Beste für seine Kinder, für seine Schüler erreichen möchte und der jetzt sagt, ich bin noch jung, ich möchte mir nicht vorwerfen, nichts gesagt zu haben, sondern ich möchte verkämpfen, dass wir es zu einem besseren Bildungssystem in Deutschland schaffen. Dieses Gespräch hat viele aufgerüttelt, das habe ich dem Feedback entnommen, aber es lohnt sich eben, darauf aufbauend nochmal einen breiteren Blick zu werfen auf das deutsche Bildungswesen. Wir wissen nämlich, Bildung ist in einem rohstoffarmen Land wie Deutschland die wichtigste Ressource. Professor Ludger Wössmann, mit dem ich gleich spreche, hat aufgezeigt, dass 3/4 des Wohlstandes einer Nation eben von dieser Bildung abhängt. Und das kann ich durchaus verstehen, denn wenn ich mir anschaue, wie bei uns Diskussionen ablaufen zu wirtschaftlichen Themen beispielsweise in Medien, sozial oder auch öffentlich, stelle ich immer wieder fest, das kann nur eine Diskussion sein, die möglich ist, wenn eigentlich die meisten keine Ahnung haben, von was sie eigentlich sprechen. Der Bildungsmangel schlägt sich auf allen Bereichen durch, auch bei der Energiewende, die bekanntlich von Politologen und Soziologen gestaltet wird und nicht von Ingenieuren. Wir haben einfach ein Problem in Deutschland mit dem Bildungswesen. Wir erinnern uns, vor etwas über 100 Jahren war das anders. Damals dominierte Deutschland die Wissenschaft. Nobelpreisträger, also im Bereich Medizin, Naturwissenschaften, waren überwiegend Deutsche. Aber auch das Breitenbildungssystem hat gut funktioniert. Die berufliche Ausbildung galt als vorbildlich, als innovativ und quasi die gesamte Bevölkerung wurde sehr gut ausgebildet. Deutschland galt als Maßstab der Welt. Das tun wir schon lange nicht mehr. Und so wie wir uns schwer tun, neue Industrien, neue Bereiche zu entwickeln, werden gleichzeitig unsere alten Industrien, die ebenfalls aus dem Kaiserreich stammen, in der Krise stecken. Unterstreicht doch mal, wie dringend notwendig es wäre, im Bildungssystem zu handeln. Und genau deshalb heute diese Wiederholung des Gespräches mit Ludger Wössmann. Ich habe vor 3 Jahren, im August 2023, mit ihm gesprochen. Sein Befund ist die analytische Grundlage für alles, was Jonas Schreiber aus dem Klassenzimmer berichtet hat. Ludger Wössmann sagt in einem Satz, den ich aus dem Originalgespräch kurz zitieren möchte, um was es geht. Er sagt, Bildung erklärt 3/4 der Unterschiede im langfristigen Wohlstand eines Landes. 3/4 ist eine Menge. Bildung ist die Grundlage für Innovation und gehört neben der Verfügbarkeit von billiger Energie zu den Säulen des Wohlstands eines Landes. Und genau deshalb ist es so dramatisch, dass wir diese Säulen so leichtfertig aufgeben bzw. verfallen lassen.
Wer aktiv tradet, weiß, nicht nur die Entscheidung zählt, sondern wie der Trade am Ende wirklich im Markt ankommt. Genau da liegen oft die Unterschiede bei Ausführung, Liquidität und bei der Frage, wie nah sie eigentlich wirklich am Markt sind. Und genau dafür gibt es TradeGate Direct. Die App richtet sich an erfahrene Trader und aktive Privatanleger, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und professionelle Handelsstandards legen. Sie handeln dort direkt an der TradeGate BSX, also ohne zusätzliche Umwege, und profitieren von hoher Ausführungsqualität, starker Liquidität und langen Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Spannend ist auch, hinter TradeGate Direct steht die TradeGate AG, ein Finanzmarktakteur mit über 30 Jahren Erfahrung, also keine Marketing-Story, sondern echte Börsenexpertise. Als Market Specialist an der TradeGate BSX, die übrigens als Deutschlands fairste Börse ausgezeichnet wurde, bietet die TradeGate AG höchste Liquidität für alle Handelsteilnehmer. Privatanleger profitieren hier von engen Spreads, fairen Preisen, Echtzeitdaten, intelligenten Ordertypen und schnellen Ausführungen bei einer Auswahl von über 7.000 handelbaren Aktien, 4.000 ETPs und tausenden Mini-Futures. Der Börsenhandel ist dauerhaft kostenfrei. Es gibt weder Börsengebühren noch Order- oder Depotgebühren, wobei natürlich wie bei allen anderen auch marktübliche Spreads anfallen können. Wenn Sie aktiv handeln und Wert auf saubere und gebührenfreie Umsetzung legen, dann schauen Sie sich TradeGate Direct mal an. Mehr Infos unter tradegate.direct.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Wössmann komme, noch kurz der Hinweis auf eine Jubiläumskampagne des Handelsblatts, die noch läuft bis zum 1. Juni. Anlässlich des 80. Geburtstages gibt es 4 Wochen lang kostenfreien Zugriff auf alle Inhalte des Handelsblatts. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/80 und wie immer natürlich auch in Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zum BTO Refresh mit Professor Ludger Wössmann.
Ludger Wössmann leitet das IFO-Zentrum für Bildungsökonomik und ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist auch Distinguished Visiting Fellow an der Hoover Institution Stanford University. Aus Interesse an den Determinanten des langfristigen Wohlstands der Menschheit liegt sein Forschungsschwerpunkt auf der Bildungsökonomik, insbesondere der Bedeutung von Bildung für wirtschaftlichen Wohlstand und den Auswirkungen von Schulsystemen auf Schülerleistungen und Chancengleichheit. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium und der International Academy of Education. Das Gespräch ist im September 2023 erschienen.
Sehr geehrter Herr Professor Wössmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Professor Wössmann, Sie beschäftigen sich als Ökonom mit Bildung. Und da ist mir eingefallen, ich habe früher mal gehört, ein Land wie Deutschland, so ein sogenanntes rohstoffarmes Land, wir hätten gar kein anderes Asset als die Bildung. Ist da was dran?
Ja, im gewissen Maße schon, in der Tat. Wenn Sie versuchen wollen, langfristig zu verstehen, warum einige Länder reich geworden sind und andere eher arm bleiben, also wenn Sie sozusagen die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf anschauen, wie die sich über, jetzt nicht über kurz, nicht über den letzten 1-2 Jahre oder so, sondern eben über, sagen wir mal, 40 Jahre verändert haben und das international vergleichen oder das dem gegenüberstellen, wie die Länder in Schülerleistungstests, quasi in den PISA-Vorgängerstudien, die halt Kinder und Jugendliche in mathematischen naturwissenschaftlichen Bereich getestet haben, also um zu sehen, was sie wirklich gelernt haben. Wenn Sie das dem gegenüberstellen, dann können Sie mit den Bildungsleistungen der Bevölkerung über 3/4 der langfristigen Unterschiede in den Wachstumsraten der Volkswirtschaften erklären, statistisch gesehen. Wenn Sie eigentlich makroökonomisch verstehen wollen, warum einige Länder so reich sind und andere so arm, dann kommen sie gar nicht drum rum, über Bildung zu reden. Jetzt nicht über Bildung einfach nur in Bezug auf die Dauer, sozusagen wie lange ist man zur Schule gegangen oder zur Uni gegangen oder auch welche Abschlüsse hat man gemacht, sondern eben wirklich, was hat man gelernt? Also da ist die Forschung ein bisschen, hat sich weiterentwickelt. Zunächst mal hat man eben Bildung einfach gemessen an den durchschnittlichen Bildungsjahren in der Bevölkerung. Da gab es schon auch positive Zusammenhänge zum langfristigen Wachstum. Das war aber gar nicht sozusagen ein bisschen unsicher eigentlich immer so. Und dann sind wir mal hingegangen, haben gesagt, ja, aber eigentlich ist es natürlich so, dass in einem Schuljahr man in verschiedenen Ländern extrem unterschiedlich viel lernt. Und das weiß man zum Beispiel eben aus diesen Tests. Und warum messen wir nicht einfach wirklich mal direkt das, was gelernt wurde? Und das ist irgendwie wirklich frappierend, wie eng dieser Zusammenhang ist. Jetzt kann man natürlich viel diskutieren. Was ist da die Kausalität? Was ist Ursache und Wirkung? Natürlich können reichere Länder sich vielleicht leisten, mehr in Bildung zu investieren. Aber da haben wir sehr viel zu geforscht. Da will ich jetzt nicht in alle Details reingehen, aber da deutet doch wirklich alles darauf hin, dass der Hauptzusammenhang wirklich so ist, dass Länder eben, weil sie eine besser ausgebildete Bevölkerung haben, langfristig produktiver sind und schneller wachsen. Das heißt eben, das ist das, wo man ja im Englischen Human Capital zu sagt, wir sprechen gerne von Wissenskapital der Nation. Das heißt eben gerade nicht nur einfach nur, wie lange man hingegangen ist, sondern welches Wissen hat man wirklich erworben. Die Idee ist, dass man sich zunächst hinsetzt, etwas lernt und dass das einen eben wirklich produktiver macht in den am Arbeitsmarkt, in allem, was man so tut. Zunächst ganz klassisch eben einfach nur, das ist dann wie eine Investition in eine Maschine, kann man auch Investitionen in die Menschen machen und dementsprechend ist es dann Kapital. Wenn man es dynamischer betrachtet, ist es eben auch so und das ist sozusagen die neueren Wachstumstheorien, dafür hat dem Roma vor ein paar Jahren den Nobelpreis bekommen. Da ist ja die Grundidee, es geht eben um Innovation, es geht darum um Forschung und Entwicklung und das ist das Treibt, was wir neue Technologien entwickeln, die eben insgesamt aus den gegebenen Inputs mehr Outputs erzeugen. Aber auch da ist die Grundidee, um diese neuen Ideen zu entwickeln und umzusetzen, braucht man eben gut gebildete Leute. Da braucht man Rocket Scientists und so weiter, aber auch in der Gesamtbevölkerung, die das dann umsetzen. Und auch in der Hinsicht, auch darum gibt es eben diese starken Returns für Bildung.
Gut, das ist a priori jetzt für mich als Laien, das ist nicht so wahnsinnig überraschend, aber da leiten sich für mich ein paar Fragen draus ab. Also ich habe zwei verschiedene Stoßrichtungen. Eine Stoßrichtung ist, wir reden jetzt mal kurz über, wo stehen wir eigentlich in diesen Leistungstests und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Zielsetzung der OECD, die meines Erachtens sehr stark auf die Akademisierung setzt. Aber gehen wir mal ganz kurz auf die Vergleiche. Ich habe mal gehört, dass gerade bei diesem PISA-Test, da gibt es so ein Submodul Mathematik, ich glaube TIMSS heißt dieser Test, dass der besonders aussagekräftig wäre. Und ich hätte gedacht, naja gut, rechnen können ist eine wichtige Voraussetzung für alles, was man machen möchte. Also Mathematik ist eine wichtige Fähigkeit. Und zum Zweiten habe ich im Hinterkopf, dass gerade Deutschland, was diese Tests betrifft, in den letzten Jahren deutlich abgefallen ist. Also wir sind in diesen Leistungsvergleichen abgefallen. Ich glaube, wir haben weniger als 5% Top-Leister Mathematik. Selbst England hat mehr. Von Asiaten wollen wir gar nicht reden. Also gibt es bestimmte Subtests, die besonders relevant sind? Das ist der erste Teil der Frage. Und die zweite Frage ist, wie schneiden wir da ab?
Ja, genau. Zunächst mal das aufzuklären. Also PISA und TIMSS sind zwei verschiedene Tests. Ist eigentlich auch ganz interessant. PISA ist eben der Test der OECD. Den gibt es seit dem Jahr 2000, wird seitdem alle 3 Jahre gemacht. Die testen 15-jährige Jugendliche und TIMSS gibt es schon viel länger und ist eigentlich so ein ähnlicher Test, der Hauptteil davon wird in der 8. Klasse gemacht. Es gibt auch einen 4-Klassen-TIMSS-Test. Und PISA ist in Mathe, Naturwissenschaften und Textverständnis. TIMSS ist in Mathe und Naturwissenschaften, also insgesamt alles gar nicht so viel unterschiedlich. Das eine ist ein altersbasierter Test, der andere ist jahrgangsstufenbasiert, all das macht keinen großen Unterschied. Der Hauptunterschied, den von pädagogischer Seite eigentlich immer betont wurde, ist, dass TIMSS sehr curriculumbasiert ist, also sozusagen es wird das getestet, was im Lehrplan steht, was sie eigentlich lernen sollten. Und PISA sagt, das ist uns eigentlich ziemlich egal, wir wollen wissen, wie gut die Kinder auf das wahre Leben vorbereitet sind. Wir können uns vorstellen, sozusagen, was man braucht man im wahren Leben und das wollen wir testen. Dementsprechend sind die Test-Items so gemacht sozusagen, dass man das immer anwenden muss und eigentlich abstrahiert davon, was im Lehrplan ist. Das Spannende ist, dass die Korrelation zwischen diesen beiden Tests, wenn man die Länder anschaut, über die Jahre immer so bei 0,85 oder sowas ist das nahezu komplett. Also die messen eigentlich fast dasselbe. Das ist ganz spannend, weil das heißt eben eigentlich, es geht um gewisse Basiskompetenzen, die da besonders wichtig sind. Jetzt können wir ein bisschen drüber diskutieren, was ist es jetzt wichtiger, Mathe oder Naturwissenschaften oder Sprache? Auch da ist es so, dass die Korrelation zwischen diesen Sachen also extrem hoch ist. Es gibt wenige Länder, die sozusagen in einem Fach besonders gut sind, in anderen schlecht. Das ist eigentlich nahezu immer fast identisch. Wenn wir das jetzt in den Wachstumsanalysen, also was ist besonders wichtig für Wirtschaftswachstum, anschauen, kann man das auch nur schwer auseinanderhalten. Wir argumentieren eigentlich immer, wahrscheinlich kann man Mathe und Naturwissenschaften ein bisschen leichter international vergleichend messen als Sprache. Von daher ist das so schon der Fall. Wenn Sie diese jeweils einzeln in die Analysen reinnehmen, kommt jeweils genau das Gleiche raus, was nicht so überraschend ist, weil die halt so hoch korreliert sind. Wenn man die zusammen reinnimmt, ist das ein bisschen problematisch, weil die halt so hoch korreliert sind, dass dann gar nicht viel separate Information drin ist. Dann sticht aber im Zweifelsfall immer Mathematik ein Stück weit raus im Vergleich zu den anderen. Könnte jetzt aber auch einfach damit zu tun sein, dass man Mathe leichter international vergleichend messen kann. Darum würde ich das alles nicht pushen, sondern würde sagen, es gibt so eine gewisse Basiskompetenzen in all diesen Bereichen, die wichtig sind. Und ich glaube nicht, dass wir die gut auseinanderhalten können.
Okay, festgehalten kann man nicht. Aber dann kommen wir mal, wenn man die trotzdem sieht, immer im Prinzip gesagt, diese beiden Testen hoch korreliert und die Testen sehr aussagekräftig bezüglich des Wohlstands. Also die Quests zueinander sind 0,85 und zum Wirtschaftswachstum 0,75. Also ist hochrelevant. Wie schaut's in Deutschland aus? Ich meine, stimmt der subjektive Eindruck, dass in Deutschland zwar immer mehr Einsabiturienten gibt, aber dass das wahre Leistungsniveau sinkt?
Ja.
Gut, das ist eine gute, klare Antwort. Aber ist das denn dann gut, dass wir so tun, als würden wir mehr besser ausgebildete Menschen schaffen, indem wir mehr Leute haben, die Abitur machen und gute Noten bekommen und gleichzeitig aber in den internationalen Leistungstests nach unten durchgereicht werden?
Nee, das ist ganz schlecht, genau. Es geht eben wirklich, wenn man dieser Grundidee, dass das Investitionen in die eigenen Kompetenzen sind, dann kommt es halt auf die Kompetenzen an und nicht sozusagen, wie der Abschluss heißt, den man gemacht hat oder auf Sonstiges oder welche Note man bekommen hat. Und insofern sind es eben schon die Kompetenzen, worauf es ankommt. Da haben wir jetzt eigentlich sozusagen seit dem ersten PISA-Test 2000, ne, da gab es 2001 den großen PISA-Schock, als sie rauskommen, da war Deutschland nur unteres Mittelmaß. Seitdem haben wir jetzt eigentlich Tests, die auch gut über die Zeit vergleichbar sind. Da gibt es eben PISA, es gibt TIMSS, dann hat es in Deutschland den IQB-Test gegeben. Und ich habe mal die alle zusammengenommen, um mal zu gucken, die sind alle so skaliert, dass man die über die Zeit direkt vergleichen kann, weil die zum Teil die gleichen Items nutzen und so. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass Deutschland halt so in den ersten 10 Jahren nach dem PISA-Schock deutlich zugelegt hatte. Das war sehr stetig, aber das war sozusagen eines der wenigen Länder, wo man richtig stark zugelegt hat. Sozusagen quasi das Wissen der 15-Jährigen war Anfang der 2010er fast ein Schuljahr sozusagen höher, weiter im gleichen Alter, als das vorher war. Da ist viel passiert. Man hat einen Schock gehabt, dann hat sich viel getan. Man hat vor allem gesagt, das ist wichtig und da ist viel, viel passiert.
Ich bin nur neugierig, weil ja. Es gibt ja auch Leute, die behauptet haben, das Schulsystem wurde nicht besser, sondern die Eltern haben mehr Effort reingesteckt. Ich meine, was ist da an dem Gerücht dran? Weil ich muss die Frage verstellen jetzt.
Genau. In beiden Dimensionen hat sich was getan. Ich meine, ne, sozusagen, was man lernt, man lernt nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Und empirisch ist sozusagen der sozioökonomische Hintergrund, das Elternhaus ist ein extrem wichtiger Einflussfaktor. Wir sehen aber schon auch Dinge, die sozusagen im Schulsystem passiert sind. Zum Beispiel eben, dass etliche Bundesländer ein Zentralabitur eingeführt haben. Es gibt ein paar weitere Aspekte, die man sehen kann. Interessanterweise zum Beispiel auch, dadurch, dass das G8 eingeführt wurde, wurden deutlich mehr Unterrichtsstunden im Gymnasium in die Mittelstufe gepackt. Und da gibt es Forschung zu, die gezeigt hat, dass da, wo das eben geschehen ist, weil das ja in unterschiedlichen Jahren in Deutschland gemacht wurde, kann man das sehr genau dann untersuchen. Dadurch, dass sozusagen einfach nur stumpf sozusagen mehr Lernzeit reingesteckt wurde, sind die dann im Alter von 15 deutlich besser geworden. Da sind etliche Sachen in dem Bereich passiert, die auch in den Schulen passiert sind. Ich glaube aber auch, dass so eine Grundlage davon sowas insgesamt dieser gesellschaftliche Konsens war, wow, wir haben immer gedacht, wir sind die Tollsten der Welt, sind wir nicht, aber das ist doch eigentlich wichtig, da müssen wir jetzt mal was dran ändern. Wir dürfen nicht immer nur gucken, wie viel wir da reinstecken oder was da gemacht wird, sondern das Wichtigste ist, was hinten rauskommt, was wirklich gelernt wurde. Man kann sich viel darüber streiten, was sozusagen die Schulen unterrichten sollten und sowas, aber ich glaube, dass diese grundlegenden Kompetenzen, und nur das wird da gemessen, in Mathematik, in Naturwissenschaften und dass man irgendwie Texte vernünftig versteht, da kann man uns, glaube ich, sehr schnell darauf einigen, dass das erstmal die Grundbasis ist, sozusagen, was die Schulen leisten sollen. Und da waren wir einfach nicht gut. Dadurch konnte im Schulbereich sich was verändern, aber dadurch war auch insgesamt einfach nur, also da gibt es keine sehr, sehr gute direkte Evidenz dazu, aber ich glaube schon, dass das sicherlich auch ein Teil davon damit daran ist, dass die Eltern gesagt haben, wow, das ist wichtig, wird nicht genug gemacht, also wir vielleicht lesen wir zu Hause öfters mal vor und solche Sachen auch geschehen sind.
Okay, das war der Zeitraum von 2000 bis 2010, haben Sie gesagt. Und jetzt sind wir 2023. Was ist in den letzten 13
genau.
Jahren passiert?
Ich hätte das jetzt so verlängert, sozusagen noch bis vor die Corona-Krise. Einen neuesten PISA-Test gibt es auch noch gar nicht seitdem wieder. Das ist sozusagen bis zum Jahr 2019 und sozusagen, das ist wirklich so ein umgekehrtes U. Man könnte sagen, ein trauriges Smiley, was wir sehen. Sozusagen zunächst mal hat sich 10 Jahre lang verbessert und seitdem, seit 10 Jahren, zeigen alle diese Tests wieder nach unten. Und in der Größenordnung, wenn man das im Durchschnitt, haben wir etwa 60% dessen, was wir sozusagen gewonnen haben, wieder verloren. Also das sind jetzt sogar Sachen, die sind völlig, wenn man jetzt internationale Vergleiche nicht mag, die sind völlig unabhängig davon. Da geht es jetzt einfach nur sozusagen, wir haben die gleichen Sachen getestet, nur von repräsentativen Stichproben der deutschen Kinder und Jugendlichen über die Zeit. Darüber hinaus wissen wir dann jetzt eben, dass durch die Corona-Pandemie eben Schulen waren geschlossen, alles Mögliche ist nicht geschehen, auch die Leistungsansprüche sind runtergeschraubt worden, dass dadurch sehr hohe Lernverluste entstanden sind. Die ersten Tests, die wir jetzt danach erstmal wieder hatten, waren Viertklass-Tests vom IQB in Deutschland und auch vom IGLU international. Und da sehen wir, dass die Viertklässler zwischen einem Drittel und einem halben Schuljahr hinterherhinken, was die Viertklässler vor 5 Jahren hatten. Das heißt, also alles, wir haben nicht sehr gute Daten, weil wir können in Deutschland relativ wenig konkret darüber sagen, wie wirklich die Schülerleistungen im Zuge der Pandemie sich verändert haben, weil wir gar keine guten Daten dazu haben. Wir haben sozusagen diese Langfristvergleiche da. Das ist in anderen Ländern ganz anders, aber auch in anderen Ländern gibt es viel Forschung dazu und die zeigt sehr deutlich, dass nahezu überall, gerade da, wo die Schulen lange geschlossen waren, extreme Lernlücken entstanden sind. Interessanterweise in den Ländern, die aber nicht so viel geschlossen hatten, eben auch nicht so sehr. In Schweden sieht man es eben zum Beispiel nicht. Aber gut, das heißt eben eigentlich diesen Rückgang, über den wir jetzt gesprochen haben, 60% haben wir wieder verloren. Das war jetzt alles komplett ohne Corona, aber wenn wir jetzt Corona noch oben drauf nehmen, dann sieht die Lage wirklich sehr schlecht aus.
Jetzt gehen wir mal auf den Zeitpunkt vor Corona, wenn wir da schon verloren haben. Auf was führen Sie das denn zurück? Ich meine, der eine oder andere Hörer würde jetzt sagen, na gut, das hat natürlich damit was zu tun, dass sich die Struktur der Bevölkerung geändert hat. Ich meine, wir können jetzt mal den Elefanten im Raum ansprechen und frage ich einfach mal. Also ich habe mal gelesen, in der FAZ war das vor ein paar Jahren, da war ein Artikel, der geschrieben hat, so sinngemäß, man kann den gesamten PISA-Unterschied zwischen Bayern und Berlin erklären mit dem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Nach dem Motto, der höhere Anteil mit Migrationshintergrund führt bereits zu einem schlechteren Ergebnis. Jetzt, ich weiß, es ist ein heikles Thema, aber es ist eine naheliegende Frage, wenn Sie sich den Zeitraum anschauen. Spielt das damit rein oder wird es irgendwie bereinigt und Sie können sagen, nee, die 60% beziehen sich wirklich nur auf die Kinder, die vergleichbar sind? Weil das Migrationshintergrund es schwerer macht, bei Spracherkennung und anderen Themen leuchtet ja irgendwie ein.
Ja, es spielt mit rein, spielt aber nicht die alleinige und auch nicht die Hauptrolle. Ich glaube, das ist in all diesen Bereichen die richtige Antwort. Ich kann das jetzt, zum Beispiel jetzt diese Viertklass-Tests, da haben die, das habe ich gar nicht selber gemacht, aber die durchgeführt haben, haben genau das gemacht. Die haben gemacht sozusagen diese Veränderung über die Zeit für diese erkennbaren Unterschiede in der Struktur der Schülerinnen und Schüler im sozioökonomischen Hintergrund und so weiter bereinigt. Und das erklärt maximal ein Drittel des Rückgangs jetzt in den Tests oder so. Das heißt, es ist relevant, aber ist nicht das Einzige und wahrscheinlich gar nicht auch das Hauptsächliche. Ganz ähnlich gilt das eigentlich im Bundesländervergleich. Auch da kann man sehen, dass das natürlich eine relevante Sache ist. Ne? Wenn der sozioökonomische Hintergrund oder ich sag mal der vor allem der Bildungshintergrund der Eltern besonders wichtig ist und es darin dann Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt, dann wird das natürlich einen Teil erklären können. Aber auch da sehen wir, das erklärt nur einen Teil und wir sehen auch da, dass eben bildungspolitische Entscheidungen und Dinge auch systematisch zusammenhängen, wie zum Beispiel irgendwie Abschlussprüfungen. Also wir hatten zum Beispiel jetzt auch ein bisschen klarer zu sprechen, welcher Hintergrund ist das, was zählt denn da eigentlich wichtig? Sie haben jetzt Migrationshintergrund angesprochen, ich habe ein bisschen mehr über sozioökonomischen Hintergrund gesprochen. Wenn Sie sich zum Beispiel mal anschauen, das ist jetzt vielleicht, aber nur als ein Beispiel. Wir haben kürzlich den Chancenmonitor von IFO zusammen mit Ein Herz für Kinder rausgebracht. Da haben wir versucht, eine ganz einfache Kennzahl zu machen dafür für die Ungleichheit der Bildungschancen für Kinder aus verschiedenen Elternhäusern. Wir haben einfach nur geschaut, wie wahrscheinlich ist es für ein Kind aus verschiedenen Hintergründen, also wo das Kind halt selbst nichts für kann, dass es auf ein Gymnasium gehen wird. Und wenn Sie ein Kind sind, wo die Eltern kein Abitur haben, dass das Haushaltsnettoeinkommen im unteren Viertel liegt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aufs Gymnasium gehen bei gut 20%, 21-22%. Wenn Sie ein Kind sind, wo beide Elternteile Abitur haben und das Haushaltsnettoeinkommen im oberen Viertel liegt, dann liegt es bei über 80%. Also das ist sozusagen ein Fünftel oder vier Fünftel. Das ist eklatant, diese Unterschiede, die eben heutzutage in Deutschland da sind. Und die sind seit sehr langer Zeit ganz ähnlich da. Da hat sich weder positiv noch negativ viel verändert, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt da zum Beispiel dann noch weiter unterscheiden nach Migrationshintergrund, dann macht das in dem Bereich überhaupt nichts mehr aus. Also wenn Sie sozusagen kein Elternteil hat Abitur und unterstes Einkommenviertel, dann liegt das mit und ohne Migrationshintergrund überall zwischen 21-22%. Wenn beide Elternteile Abitur, oberes Viertel Haushaltsnettoeinkommen, liegt das bei entweder 80,3 oder 80,6%.
Genau, jetzt müsst ihr dazu sagen, ich habe das ja gelesen und wir haben über Twitter ausgetauscht, die 80,6% sind Migrationshintergrund, wenn ich alles täuscht, weil
So ist es, richtig, stimmt.
Und, ja. Und das fand ich deshalb interessant, weil es heißt natürlich im Prinzip, wenn ich jetzt hingehe, ich mache immer einen Extremfall, weil ich meine, mengenmäßig haben sie oben natürlich viel weniger als unten in der Gesamtgesellschaft. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, klar, wenn ich jetzt hingehe und ich hole mir als Unternehmen in Deutschland ein probiertes Ehepaar her aus Harvard, Stanford oder Singapur, dass deren Kinder mit höchster Wahrscheinlichkeit an der Schule gut absehen, jetzt würde ich mal sagen, leuchtet mir irgendwie ein. Da ist wahrscheinlich Leistungskultur und so weiter. Ich kenne das deshalb, ein Bekannter von mir arbeitet in der Schweiz, in Basel, bei einem der großen Pharmakonzerne. Und er hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass sie eine Schule dort haben, eine internationale Schule, die so gut ist, dass von dort man auch bis nach Harvard gehen kann, weil die ganzen forschenden Eltern, die sie haben wollen und anlocken aus der ganzen Welt, erwarten, dass ihre Kinder diese Chance haben. Das fand ich ganz spannend. Aber das heißt im Klartext, die sagen mir, es ist mir egal, ob Migration, nicht Migration, es ist im Prinzip sozioökonomischer Hintergrund. Und dann hat natürlich die Frage, das ist nicht unser Thema heute, in welche sozioökonomischen Gruppen haben wir Zuwanderung, und wenn die Zuwanderung sich eher auf die unteren Gruppen konzentriert, haben wir automatisch logischerweise den Anstieg dieser Gruppe und haben entsprechend diese Zahlen. Ist ja alles erstmal soweit klar. Die Frage ist doch eigentlich, ich bin ja unpolitisch, die einen würden sagen, das ist einfach nur mal so Entwicklung der Bevölkerung. Und andere würden sagen, nein, das System ist ungerecht. Weil die Leute würden sagen, das System ist ungerecht, weil eigentlich müsste das System dazu sorgen, dass jedes Kind dieselbe Chance hat. Und jetzt gehe ich mal mit dem zweiten Camper. Vor allem auch, wenn ich zurückziehe auf unser Eingangsstatement, wie hoch wichtig die Bildung der Bevölkerung ist für zukünftigen Wohlstand. Also ich bin Jahrgang 64, ich möchte gerne meine Rente bezahlt wird. Das habe ich ein großes Interesse daran, dass die nachwachsende Generation möglichst gut ausgebildet und qualifiziert ist. Jetzt ist meine Frage, was können wir denn tun? Weil wir können ja den sozioökonomischen Hintergrund der Eltern nicht ändern. Oder vielleicht würde Frau Paus würde sagen, doch, ich ändere es, weil wir geben jetzt mehr Kindergrundsicherung. Was ist jetzt die richtige Lösung? Müssen wir mehr Geld in die Haushalte geben? Müssen wir mehr Geld ins Bildungssystem geben? Müssen wir die Leistungsstandards anpassen? Über die müssen wir auch noch sprechen. Ich meine, die Frage ist ja, ist es richtig, die Leistungsstandards immer mehr zu senken, oder müsste man nicht im Gegenteil erhöhen? Also was ist die Antwort, die Sie jetzt geben als Bildungsökonom und sagen, so müssen wir auf diese Art der Ungerechtigkeit reagieren?
Ja, das ist schon die zentrale Frage. Und was man schon sieht aus der Forschung ist, dass es eben kein Schicksal, das muss nicht so bleiben. Und man sieht eben, dass viele Interventionen, die gemacht wurden, und das wurde auch sozusagen durch Feldexperimente dann wirklich so methodisch extrem scharf dargestellt, dass man, wenn man die Kinder aus bildungsfernen oder einkommensschwachen Schichten, also vor allem wirklich die Bildung der Eltern noch viel stärker als das Einkommen der Eltern, die da durchschlagen, wenn man die gezielt fördert, dass die dann viel besser abschneiden können. Das heißt eben, es ist sozusagen nicht Gott gegeben, dass nur weil die Kinder jetzt aus dem Hintergrund kommen, die gar nicht das Potenzial dafür haben. Es ist aber schon so, dass das muss um eine gezielte Förderung dann gehen. Das kann auf verschiedene Arten und Weisen gehen, aber einfach den Haushalten mehr Geld zu geben, ist sicherlich hilfreich, um Armut von Familien mit Kindern ein Stück weit zu verhindern. Aber wahrscheinlich ist in vielen Bereichen sind diese Familien nicht besonders in der Lage, ihre Kinder so zu fördern, dass sie halt wirklich dann die Chance haben, zum Beispiel aufs Gymnasium zu kommen oder eben sonst sozusagen, dass wir wirklich auch das ganze Potenzial, was da ist, zu nutzen. Das heißt, ein Beispiel, wo ich selber im Forschung zugemacht habe, was ich super positiv finde, dass es uns eigentlich eine Chance gibt. Es gibt ein Mentoring-Programm, Rock Your Life heißt das. Da machen Studierende freiwillig, sind die Mentoren für Jugendliche, üblicherweise 9. Klasse, 8., 9. Klasse, machen sie für ein Jahr, manchmal für ein zweites Jahr, die auf Hauptschulen oder den Hauptnachfolgeschulen in den wirklich benachteiligten Vierteln von Universitätsstädten sind. Ne? Die suchen sich dann da Schulen aus und sagen, okay, hier, wer hat Lust, einen Mentor zu haben? Und dann treffen die sich 1:1, also eine Person, die sich wirklich um diesen Jugendlichen sozusagen dann kümmert und sagen, wir treffen uns alle 2 Wochen, fangen erstmal so an, vielleicht gehen wir mal ins Kino oder ins Zoo und sich kennenzulernen, und dann soll es aber darum gehen, das Potenzial zu entwickeln und zu überlegen, was man später, wie kann man vernünftig in den Arbeitsmarkt übertreten. Und da hängt jetzt natürlich ganz viel dran, was da so passiert. Aber das sind wirklich die richtig, richtig benachteiligten Jugendlichen. Das ist schon ziemlich krass. Und die sind vom Großteil auch von den Schulen, von den Lehrkräften, da gibt es so anekdotisch, hört man da sehr viel schon, die sind als hoffnungslose Fälle abgestempelt. Und zum ganzen Teil stimmt das wahrscheinlich auch, weil die wollen von Schule wirklich nichts mehr hören. Und wir haben das jetzt einfach so gemacht, dass da, wo eben eigentlich viel mehr Jugendliche Interesse dran hatten, daran teilzunehmen, als dass es Mentoren gab, die das machen konnten, haben wir mit Rock Your Life vereinbart, dass wir dann den Zufall entscheiden lassen, wer in das Programm kommt. Und dann konnten wir dann später anschauen, ne, die rein zufällig reingekommen sind und die nicht reingekommen sind, gibt es da Unterschiede. Und wir haben nach einem Jahr gesehen, dass die in Bezug auf die schulischen Leistungen, also die Mathe-Noten, in Bezug auf ja, soziale und nicht kognitive Kompetenzen, auch wie Geduld und sowas wesentlich besser sind. Das sind Aspekte, die auch später sehr wichtig am Arbeitsmarkt sind. Und dass die in der Arbeitsmarktorientierung, also ob die überhaupt schon mal wissen, was sie später mal machen wollen oder sowas, viel besser abschneiden. Und wir haben jetzt mittlerweile die Chance gehabt, die bis zu 3 Jahre lang zu verfolgen und sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie mittlerweile eine Ausbildung angefangen haben, extrem viel höher ist. Das sind schon recht alte Jugendliche und vielfach hat man gedacht, da kann man gar nicht viel dran machen. Aber ehrlich gesagt, diese ganzen positiven Effekte finden wir nur bei denjenigen Jugendlichen, die aus wirklich, wirklich benachteiligten Familien kommen, und bei den ein bisschen besser gestellten, auch in diesem Programm, finden wir keine positiven Effekte. Soll heißen, spricht viel dafür eben, dass es wirklich das ist, was, ne, wo andere Kinder das Glück haben, dass ihre Eltern das ganz automatisch denen mitgeben, wie man, ne, wie man sich eigentlich an die, über die Zukunft nachdenkt und wie man und warum das sinnvoll ist und so und auch motiviert und anfängt, sich zu bewerben und dass man machen muss und dass man dafür zumindest eben auch irgendwie den Abschluss schaffen muss und dann überlegt man, was man denn dafür braucht. Und dass die Mentorinnen und Mentoren offensichtlich so sind, dass sobald die sich wirklich eins zu eins um diese Jugendlichen kümmern, also nicht sozusagen in Großgruppe, sondern eine persönliche Beziehung aufbauen, das ist, glaube ich, total wichtig in diesen Bereichen, dass es dann selbst dann noch geht, dass das richtig starke positive Effekte hat. Das ist real, das haben wir da gesehen. Das heißt aber eben, dass das vermutlich die zum Teil eben auch Aufgaben mit übernehmen können, die ansonsten häufig in den Familien geleistet werden und hier leider nicht geleistet werden können oder aus welchem Grund auch immer. Und dann, natürlich können Mentoren jetzt nicht die gesamte Rolle von Eltern übernehmen, wollen die auch gar nicht und soll auch gar nicht so sein. Aber das zeigt da eben doch sehr gut, dass man da viel machen kann. Ansonsten zeigt die Forschung eben, am allereffektivsten ist es eigentlich, wenn man im frühen Kindesalter schon anfängt, noch bevor die Kinder in die Schule kommen, weil die Kinder aus benachteiligten Hintergründen schon zum Beispiel mit viel geringem Wortschatz in die Schulen kommen und so. Selbst wenn die anfangen, sie haben die sozusagen schon wesentlich weniger Chancen. Und auch da kann man, ne, frühkindliche Programme, wo die dann eben in Kitas gehen, wo denen wirklich sehr stark entsprechend eben auch geholfen wird, dann haben die langfristig viel bessere Trajectories und schneiden besser ab. Das heißt, es gibt da alles möglich. Man kann auch klassische Nachhilfe, gibt es viele Evidenz für, dass das durchaus jetzt rein für den schulischen Bereich auch viel bringt. Wenn Sie oder ich sozusagen, wenn das Bildungsbürgertum, wenn die Kinder irgendwie in Mathe nicht mehr gut stehen, dann kaufen wir halt irgendwie Nachhilfe irgendwo ein wahrscheinlich. Und ärmere Elternhäuser können das sicherlich sich eben auch wirklich nicht leisten. Warum sagt der Staat nicht einfach, okay, dann geben wir euch einen Gutschein dafür, ihr könnt euch Nachhilfe kaufen auf dem Markt.
In den USA gab es das übrigens nicht. Da hat ja George Bush, der Präsident, hat, glaube ich, damals eine Initiative gestartet. Da gab es eben No Child Left Behind, hieß es, glaube ich. Da gab es eben Nachhilfegutscheine und es war sehr interessant. Ich habe es verstanden. Rock Alive, gute Initiative. Es beweist den Nutzen, den Kindern individuell zu helfen. Genau das passiert aber ja nicht. Ich meine, das Rock Alive ist ja scheinbar eine privatwirtschaftliche Initiative. Die Schulen haben es eigentlich gar nicht. Wir haben massiven Lehrermangel, auf den wir zulaufen. Und sie haben gesagt, ja, desto früher die Kinder schon Spracherwerb haben, also das ganze Thema, was Herr Lindemann ja angesprochen hat von der CDU, der gesagt hat, die Kinder müssen erstmal möglichst früh Spracherwerb machen, müsste man da nicht, das ist ein heikles Thema, aber man muss die Kinder ja eigentlich aus den Haushalten rausbekommen. Man muss ja eigentlich dafür sorgen, dass die Kinder auch in den Kindergarten gehen. Man muss das zwei Dinge haben, man muss den Kindergarten Platz haben, man muss sie pädagogisch haben, wo Spracherwerb im Vordergrund steht für nicht deutschsprachige, und wir müssen im Prinzip ein System haben, wo das nicht eine Option ist, sondern wo es eigentlich verpflichtend ist.
Ganz genau. Stimme ich allem zu. Und man sollte noch sicherstellen, dass es eben tatsächlich dann nicht so ist, dass die Kita zu 100% Kinder mit nichtsprachlichem, muttersprachlichem Hintergrund haben. Also was man gerade sieht bei Kindern bis zum Alter von 11, 12 Jahren, ist es so, dass Kinder am leichtesten eine Sprache lernen, wenn man einfach ins kalte Wasser geworfen wird und in einer Gruppe von muttersprachlichen Kindern ist. Aber das funktioniert natürlich nur, ne, wenn da irgendwie auch Muttersprachler rumrennen, die sich ständig sozusagen unterhalten, und dann sorgt man das auf. Sie haben völlig recht, das ist alles große Herausforderung, aber warum soll man nicht versuchen, das zu gehen?
Ja gut, wir haben eine Ghettoisierung. Ich meine, Sie sitzen im schönen München. Ich bin auch in Bayern zur Schule gegangen, also zumindest Gymnasium. Aber in Berlin ist es nicht anders. Da haben Sie ja teilweise, oder auch in Bremen oder in anderen Städten, haben Sie ja teilweise im Klasse, da ist der Muttersprachler weit von der Mehrheit entfernt. Ich meine, das kann ja nicht funktionieren dann.
Es ist schwer und wir werden nicht einfach nur so mit einem Schnips nicht schaffen, sozusagen diese Unterschiede komplett wegzubringen. Aber wenn wir überhaupt mal anfangen würden, da viel gezielter und flächendeckender anzusetzen, so ein Konzept, so eine Strategie hat in Deutschland irgendwie politisch noch keiner so richtig mal gesagt und gefordert und gesagt, wie wir das denn machen. Da muss man halt da wirklich mal Geld reinstecken, muss man dann auch machen, ne? Und wenn es sein muss, muss man sich dann eben überlegen, sowas, was es in USA, sagen, nachdem dann die großen Rassentrennungssachen sozusagen rausgekommen sind, dann gab es Busing, dann wurden die Kinder halt in die Schulen in den anderen Viertel gefahren, damit man versucht, ein bisschen mehr Durchmischung zu bekommen. Es ist auch eine Frage, da haben wir irgendwie während der Flüchtlingskrise 2015, 16 viel drüber diskutiert, eben kann man, es geht jetzt nicht um die Flüchtlinge oder Migranten, wo die Eltern direkt schon irgendwo einen Job gefunden haben und sowas und dementsprechend es Sinn macht, wo die hinziehen, aber wenn das eben nicht der Fall ist, ob es das nicht ein Grund dafür ist, zu sagen, dass der Staat durchaus versucht, die Flüchtlinge eben gerade nicht ins Ghetto zusammenzubringen, sondern eben in der Fläche verteilt. Und da habe ich mich sehr stark für ausgesprochen. Das hätte man machen können, hat man sich gegen entschieden.
Das hätte man machen müssen. Und wieder das Busing, was Sie in den USA angesprochen haben. Ich meine, man kennt das ja, die Amerikaner, als die Schwarzen dann in die Schulen kamen, sind viele Weiße gegangen, wollen wir leider auch mal ansprechen. Und wir haben natürlich genau dasselbe. Dass wir natürlich im Prinzip jetzt auch so ein
System... Aber ich will das schon sagen. Weil es gibt eben viel Forschung dazu, die zeigt, dass dieses Busing und auch das insgesamt, dass das sehr positiv sich ausgewirkt hat, trotz dieser Effekte, die sie sagen, die es gibt. Ne? Und gerade in den USA gibt es ein großes Privatschulsystem und dann verschwinden halt die Weißen ins Privatschulsystem, um dahin zu gehen. Das sind alles Probleme und die, ne, das wird man nie auf Null runterbringen können, aber das ist doch alles kein Grund dafür, gar nichts zu machen.
Nein, aber ich glaube, die Kombination ist natürlich Busing mit deutlich viel mehr Lehrer pro Schüler und natürlich kleinere Gruppen, quasi Busing verbunden mit besseren Lehrern, könnte wahrscheinlich funktionieren, würde ich wahrscheinlich annehmen.
Ja, wobei der eine Punkt, das wird Sie überraschen, aber in der Bildungsforschung ist eigentlich relativ einheitlich gesehen worden, dass die Klassengröße zum Beispiel überhaupt nicht sehr wichtig ist. Also für das, was wirklich gelernt wird, hinten rauskommt, sind gute Lehrer, die Qualität der Lehrkräfte extrem wichtig, das ist absolut richtig. Und ob sie dann in einer Klassengröße von 20 oder 25 sind, hat so gut wie keinen Effekt auf das, was am Ende wirklich gelernt wird. Das müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber
wir können in diesem Podcast kann man auf alles eingehen, Herr Professor Börsmann. Wir kommen mal auf Schulsystem zurück, aber ich möchte noch eine Frage an der Stelle stellen. Jetzt haben wir ja gesehen, es gibt ja eine große Gruppe, die sind von Rock Your Life nicht erfasst worden. Die haben, ich glaube, es gibt eine Zahl von der Bundesregierung, ich glaube, es gibt fast 2,9 Millionen unter 35-jährige Menschen ohne Berufsausbildung in Deutschland. Kann man da noch was machen?
Ja, man kann immer noch was machen, aber es wird halt immer schwieriger. Ne? Ich meine, Rock Your Life setzt 8. und 9. Klasse an. Das ist genau sozusagen da, wo die Gefahr wahrscheinlich groß ist, dass Leute rausbrechen. Es ist schon so, dass man gerade bei Menschen, die eben nicht mit hohen Basiskompetenzen sozusagen dahin kommen, dann ist es eigentlich auch rein ökonomisch gesehen, wird es sozusagen, je älter man dann wird, umso schwerer oder teurer und auch zeitintensiver sozusagen da noch was zu machen. Das ist definitiv so. Und es gibt sicherlich irgendwann ein Alter, wo man sagen würde, vielleicht ist da Bildungspolitik sozusagen, dass man jetzt sagt, mit 40 jemand, der sozusagen auch keinen Hauptschulabschluss bekommen hatte oder sowas, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt müssen wir den noch alles dahin bringen, dass er jetzt eine Ausbildung macht. Das heißt, jetzt macht er erstmal noch 3 Jahre Schule und dann nochmal 3 Jahre Ausbildung und so. Möglicherweise irgendwann nicht mehr der effizienteste Weg, dem eine gute Arbeitsmarktposition zu bringen. Und da gibt es andere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sicherlich. Aber in vielen Bereichen und relativ weit noch kann man sicherlich da auch was machen. Aber das
ist auch kein Thema der Politik, wie schon vorher das Thema mit dem Potenzialheben der Benachteiligten. Gehen wir mal umgekehrt. Wir haben das Thema Noteninflation haben wir ja schon angesprochen gehabt.
Achso, soll ich vielleicht noch was dazu sagen? Genau, ja, da haben wir gar nicht so richtig drüber gesprochen, weil das schon ganz interessant ist. Ich habe mir kürzlich das mal angeguckt, weil da eine Anfrage kam. Und man sieht in der Tat eine Noteninflation. Jetzt gerade, wir haben das dann fürs Abitur angeschaut, weil es dafür tatsächlich immer deutschlandweit Daten gibt. Ansonsten gibt es immer die Daten gar nicht so. Und diese Daten gibt es seit 2006. Wenn man 2006 mit 2022, also im letzten Jahr, vergleicht, dann sieht man eben schon, dass der Notendurchschnitt deutlich gesunken ist, der Abischnitt. Der war sozusagen 2006 bei 2,53 und ist jetzt 2,28. Das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an, das war ein Viertel Notenschritt bei Note 1 bis 4. Ist das schon recht viel, oder? Man kann es anders sozusagen, der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die 1,0 bekommen haben, lag 2006 noch unter 1%, liegt jetzt bei 3,4%, also er hat sich mehr als verdreifacht. Also da ist also schon was dran an der Noteninflation. Es gibt ein bisschen Trend insgesamt, aber ein relativ starker Corona-Effekt drin und das ist auch ganz explizit noch, auch noch im jetzigen Jahr, was ich schon ein bisschen abstrus finde, haben die meisten Bundesländer irgendwelche Vereinfachungen explizit an den Abiturprüfungen gemacht. Entweder mehr Zeit für die Klausuren gegeben oder inhaltliche Wahlmöglichkeiten gegeben oder inhaltliche Themen ganz gestrichen. Und das ist schon zurzeit alles noch Realität. Und das zeigt ein bisschen, dass wir an dieser Leistungsorientierung oder vom Leistungsanspruch weggegangen sind. Das ist auch etwas, was mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass etliche Kultusministerien sozusagen das Erste, was sie gesagt haben, ist, wir jeden Leistungsanspruch schmeißen wir für dieses Jahr über Bord. Sozusagen, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, wir werden keine Klassenarbeiten mehr schreiben, es gibt keine Noten und so. Aber das war ohne Not, das hätte man nicht machen müssen. Man hätte ja auch sagen können, nee, wir können sozusagen natürlich uns überlegen, wie das am besten geht und so, aber wir wollen eben weiter den Kindern Inhalte vermitteln. Wir machen das jetzt irgendwie online oder wie auch immer. Und selbst im leistungsorientierten Bayern hat man als Erstes gesagt, nee, das machen wir in diesem Jahr nicht. Und das bleibt natürlich immer hängen. Da wieder zurückzukommen ist immer ziemlich schwer.
Ich meine, Sie haben es bestimmt, die Zahl bestimmt parat. Ich meine, ich bin Jahrgang 64, ich weiß nicht, welcher Anteil meines Jahrgangs Abitur gemacht hat. Sie haben, sind jünger als ich. Ich nehme an, dass bei Ihnen in Ihrem Jahrgang schon mehr Leute Abitur gemacht haben. Heutzutage machen mehr Leute Abitur. Ich meine, das ist ja offensichtlich.
Soll ich ein paar Zahlen sagen? Das habe ich tatsächlich auch gerade gehabt. Die muss ich jetzt, schnell raussuchen. Weil das ist aus dem gleichen Quelle kann man eben 2006 waren es irgendwie 29,6%, also knapp 30%, und 21 waren es 39,8%, also knapp 40%. Das ist sozusagen selbst in diesen 15 Jahren hat sich um 10 Prozentpunkte erhöht oder um ein Viertel. Aber es ist ganz spannend, wenn Sie wirklich weiter zurückgehen. 1955 lag die Abiturientenquote noch bei 3,8%. Das zeigt sehr stark, spiegelt auch wieder, wo wir eingangs von gesprochen haben, wie wichtig eben Bildung für die heutige Wirtschaft ist. Also sozusagen, wir haben das Wirtschaftswunder gehabt, das war alles gut und schön und da ging es allen sehr gut und dann haben die Leute alle Jobs bekommen. Aber die meisten dieser Jobs, die es damals gab, die gibt es heute in Deutschland nicht mehr. Entweder aufgrund von technologischem Wandel, das machen alles Maschinen, oder es wurde eben internationalisiert. Das ging nach Osteuropa oder Ostasien. Diese Realitäten müssen wir uns schon bewusst machen. Das heißt, wir sprechen in allen Ländern, allen westlichen Ländern über die letzten Jahrzehnte von einem extrem starken, qualifikationsverzerrten technologischen Wandel. Sprich, die Nachfrage nach qualifizierter Arbeit ist sehr stark gestiegen, gerade im relativ zu unqualifizierter Arbeit.
Ja, gut. Ich bin natürlich nicht so tief in Zahlen drin wie Sie. Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin dann wirklich in der Fragen gestellt. Aber mein Verständnis war folgendes. Die OECD hat eigentlich ausgegeben als Ziel, wir wollen eine höhere Anzahl der Hochschulabsolventen haben. Da gibt es also Ziele nach dem Motto, so und so viel Prozent der Bevölkerung sollten Hochschulabschluss haben. Die EU hat sich das auch zum Ziel gesetzt. Und als ich das mal angeguckt habe, habe ich mir gesehen, nach dem Motto, das war ein paar Jahre her. Die Länder in der EU mit den höchsten Akademikerquote haben auch die höchste Jugendarbeitslosigkeit. Also Italien beispielsweise. Hohe Ausbildung, viele Arbeitslosigkeit.
Nee, also Italien ist gerade ein Land, was dafür bekannt ist, dass sie sehr niedrige Akademikerquote haben.
Okay, dann habe ich das falsch
erinnert. Aber insgesamt stimmt das schon, was Sie generell sagen, stimmt alles
soweit. Also gut, okay. Also, um Gottes Willen, immer korrigieren ist auch gut. Lassen wir auch, schneiden wir auch nicht raus, bleibt doch drin. Stellt, da muss auch korrigiert werden. Nein, der Punkt ist nur, wir haben im Prinzip dieses Ziel, die Quote hochzutreiben. Und Sie haben gerade gesagt, das widerspiegelt im Prinzip den höheren Anspruch der heutigen Wirtschaft. Jetzt drehe ich das mal um und sage, in den 50er Jahren haben, glaube ich, 10 Jugendliche eine Lehre gemacht und 2 haben studiert. Heute studieren 20 und was weiß ich, 4 machen die Lehre. Da haben Sie auch die Zahl konkret bestimmt gleich griffbereit. Und wir brauchen aber eigentlich heute doch nicht unbedingt noch weitere Soziologen. Und ich will jetzt nicht über Genderwissenschaft und sonst was philosophieren, sondern wir brauchen eigentlich Leute, die Wärmepumpen einbauen, Solardächer montieren, etc. etc. Ich meine, haben wir es da übertrieben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst mal das Generelle. Ich meine, da würde ich wirklich auf das zurückgehen, was wir eingangs gesagt haben. Es kommt eben nicht auf die Abschlüsse an, sondern es kommt darauf an, was die Leute wirklich gelernt haben und ob die sozusagen Kompetenzen erworben haben, die am Markt nachgefragt werden. Das ist irgendwie recht einfach. Und wir haben jetzt da ist die OECD definitiv übers Ziel hinausgeschossen, hat die mittlerweile auch ein Stück weit korrigiert, weil komplett ignoriert wurde, dass eben die deutschsprachigen Länder eben dieses duale Ausbildungssystem haben, was eben für einen ganzen Teil eines Jahrgangs immer eine sehr gezielte Qualifikation auf den Arbeitsmarkt hin gegeben hat, was es in anderen Ländern nicht oder nicht mehr gibt. Und das ist halt wirklich so. Das gibt es in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und dann gibt es noch so ein bisschen was in Dänemark oder Niederlanden, Finnland und das war es auch. Das ist sozusagen in USA und gibt es das überhaupt nicht mehr, in England fast gar nicht. Und dass das für viele Bereiche vielleicht das Sinnvollere sein kann, ist wahr. Und wenn die Alternative ist, ich erziele keine Qualifikationen oder eben eine gute duale Ausbildung, dann ist das sozusagen jetzt auch von individueller Sicht unheimlich wichtig, möglichst viele in die Ausbildung zu bringen. Haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass wir in Deutschland schon erheblich über das Ziel hinausgeschossen sind. Es gibt dafür viele Aspekte da drin. Es gibt auch die Aspekte zum Beispiel, dass eben Nursing, also Krankenschwestern oder sowas in manchen Ländern dann eben ein Hochschulstudium sind und in Deutschland halt eine Ausbildung und dann kann man das schon gar nicht mehr vergleichen, diese Zahlen. Und das ist alles richtig, aber ich glaube, dass wir noch, und das zeigen ja die Marktsignale, die Preise, die Löhne, wir könnten noch viel mehr hochschulausgebildete Personen in den MINT-Fächern gebrauchen und sowas. Da wird halt extrem viel nachgesucht. Die würden auch deutlich mehr verdienen, als wenn sie es nicht machen. Und es gibt Fächer wie soziale Arbeit oder Kunst, wo sozusagen die individuellen Erträge für ein Studium sehr niedrig sind, nahe null. Sind nicht negativ, also im Vergleich zu einem normalen Ausbildungsberuf. Das heißt so insgesamt, aufgrund der Verschiebung, wo ich vorhin so von gesprochen habe, dass eben insgesamt gerade ja, monotone Arbeiten eben sehr leicht automatisiert werden können oder sowas. Das hat zum Teil auch die zumindest weniger anspruchsvollen Ausbildungsberufe, die wir lange hatten in Deutschland, durchaus stark betroffen. Ne? Da gibt's schon, da ist die Nachfrage deutlich runtergegangen. Sie haben natürlich jetzt so ein bisschen den Punkt, und das ist total wahr, dass sozusagen aus Sicht der Unternehmen, aber auch aus Sicht der Gesamtgesellschaft hat man oft das Gefühl, wir bräuchten jetzt viel mehr Handwerker und sowas, und ich finde keinen Handwerker und das ist alles so teuer. Aber ehrlich gesagt, die einfache Antwort in der Marktwirtschaft, in der wir leben, darauf ist, dann müssen halt einfach die Löhne und Gehälter der Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, relativ zu den Hochschulabsolventen steigen. Und das, ne, da müssen die Unternehmen eben bereit sein, da hinzugehen. Das macht es natürlich für uns als Nachfrager noch wieder döver, weil es dann alles teurer wird. Aber das ist der Aspekt. Aber es ist eben so, das ist jetzt nicht mehr ganz am aktuellen Rand, die Zahlen, aber da wird sich grundlegend nichts verändert haben. Also wenn Sie eine, wir haben versucht, Lebenseinkommen mit verschiedenen Abschlüssen mal zu berechnen, einfach nur in Deutschland, um zu sehen, wie das eben insgesamt aussieht. Und zwar alles mit allem drum und dran, sozusagen, dass wir reinbringen, dass natürlich man, ne, fürs Studium etliche Jahre länger nicht am Arbeitsmarkt tätig ist, gar nichts verdient und so. Das alles mit reingezogen. Lebenseinkommen natürlich ist ein Euro, den ich heute habe, mir mehr wert als ein Euro, den ich in 10 Jahren habe. Wir haben das mit 3% Zinssatz abdiskontiert. Dann kommen Sie darauf, dass wenn Sie die Lehre damit vergleichen, dass Sie keinen berufsqualifizierenden Abschluss haben, dann ist Ihr Lebenseinkommen insgesamt um 140.000 Euro höher oder fast ein Drittel. Also die, ne, Ausbildung lohnt sich sehr im Vergleich zu keiner Ausbildung. Und dann im Vergleich dazu, wenn Sie Meister- oder Technikerausbildung gemacht haben, also können Sie also auf dem Weg ja auch noch ein bisschen in eine höhere Bildung reinkommen, schlägt das nochmal 130.000 Euro drauf, also 22% mehr als die Lehre. Aber wenn Sie zum Beispiel einen Fachhochschulabschluss gehabt haben, haben Sie 44% mehr als die Lehre oder einen Universitätsabschluss, im Durchschnitt alles sozusagen 64% oder 390.000 Euro Lebenseinkommen mehr als mit der Lehre. Also im Durchschnitt all dieser Sachen ist es einfach so, dass sich das noch sehr stark rentiert. Es kommt dann am Ende tatsächlich auf die Fächerwahl an, wie Sie gesagt haben, wo es Mangel gibt.
Genau, jetzt haben Sie natürlich gesagt, okay, lass den Markt das machen. Das ist natürlich ein Marktsignal. Jetzt mal dazu sagen, wenn ich jetzt Schüler bin, selbst ich, der eigentlich immer so ein bisschen kaufmännisch unterwegs war, ich habe mir, glaube ich, nicht damals überlegt, wo habe ich den höchsten Return bei meiner Ausbildung. Ich drehe es mal um. Wäre es nicht vernünftiger, die Leistungsstandards wieder hochzuziehen, den Anzahl Abiturienten kleiner zu machen? Und vielleicht so, also du hast so mit meiner Wahrnehmung, wenn ich in der Schweiz bin, meine Wahrnehmung ist, in der Schweiz ist meines Erachtens der Anzahl der Hochschulstudenten noch geringer. Da gibt es immer noch viel mehr Förderung Richtung diese berufliche Bildung. Da kann man auch irgendwie Fachhochschulen und Ähnliches besitzen. Also wäre das nicht ein Hebel? Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Und wäre es nicht auch ein Hebel, den Wildwuchs an Hochschulen zu reduzieren? Weil ich meine, in meiner subjektiven Wahrnehmung ist die Zahl der Hochschulen explodiert mit mehr oder weniger sinnvollen Fächern. Und es geht noch einen Schritt weiter und sage, und sollte man nicht dann hingehen, sollte ganz klar sagen, wir schaffen mehr Kapazitäten für MINT-Plätze und reduzieren andere Plätze. Also es geht nochmal in Großbritannien. Meine Wahrnehmung in Großbritannien ist zum Beispiel, da wird ganz klar allokiert. Da gibt es so viele Leute, die können ja Tiermedizin studieren, aber mehr gibt es auch nicht, weil sie gesagt haben, so viele Tierärzte brauchen wir schlichtweg nicht. Das klingt jetzt nicht nach Markt, das klingt ein bisschen nach Planwirtschaft, aber sollten wir nicht hingehen und zentraler steuern, um so, ich sage es mal Anführungsstrichen, unnötige Studien zu verhindern?
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber ich glaube, ein gewisses Grad an Steuerung, jetzt gerade auch, wenn es um Bereiche geht, wo sowieso der Arbeitgeber im Vielfach quasi öffentlich ist, ich sage jetzt mal im Bereich der Pflege, wo es jetzt irgendwie auch viel Mangel gibt, macht durchaus Sinn, aber es ist natürlich im Grundgesetz festgeschrieben, dass die Leute selber entscheiden dürfen, ne, welchen Beruf sie machen.
Ja, nö, aber ich muss es halt schwieriger machen, Platz zu bekommen.
Ja, und es ist natürlich auch so, dass wir das Studium in Deutschland ja verschenken. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied, auch zum Beispiel im Vergleich zur Schweiz oder so und gerade zu England, wo dann eben auch vielleicht daraus ein gewisser Berechtigungsgrund wäre, eben zu sagen, ich mache es schwieriger. Also ich glaube, insgesamt sollte nicht das Ziel sein, dass wir jetzt generell die Hochschulquote wieder richtig drücken. Ich glaube, das ist also überhaupt nicht zeitgemäß. Das wird ein großes Problem sein, dass man irgendwie ein bisschen stärker versucht zu sagen, wir müssen sozusagen nicht unglaublich viele Studienplätze in Fächern, wo es überhaupt keine Nachfrage am Arbeitsmarkt nach gibt, kostenlos rausgeben. Das ist wahrscheinlich ein Aspekt, der da schon Sinn machen würde, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen.
Wie ist das denn generell mit Ihrer Sicht auf die Studien? Ich meine, der Lehrling arbeitet ab 16 und finanziert dann mit seinen so Steuern- und Sozialabgaben den Studenten, der später dann mehr verdient. Ich meine, andere Länder sagen, du zahlst Studiengebühren, die USA extrem, du musst sogar, kannst das noch verschulden, musst es dann abzahlen, außer also Herr Biden wird gewählt und macht einen ganz großen populistischen Schuldenerlass. Wie ist das denn? Ist es denn richtig, dass es bei uns nichts kostet? Ich meine, ich kenne diesen schönen Spruch, was nicht kostet, ist nichts wert.
Das kann ein Aspekt sein, genau. Und ich glaube, aber auch generell darüber hinaus, wenn irgendwie spricht alles dafür, dass man ein Studium nicht generell komplett verschenkt. Es ist ja vor allem eigentlich ein Gerechtigkeitsargument zu sagen, dass jeder soll sich leisten können, ein Studium zu machen. Es ist schon was dran zu sagen, dass die Arzthelferin das Studium der Arzttochter finanziert, weil eben, wir haben da vorhin viel drüber gesprochen, ne, die Wahrscheinlichkeit, ein Studium zu machen, ist unter Akademikerkindern viel höher als unter Nicht-Akademikerkindern. Und damit hat man diesen Aspekt schon drin. Und für mich viel wichtiger ist, wenn es das alles stimmt, wo wir drüber gesprochen haben, dass Bildung so wichtig ist für das eigene Einkommen. Und das ist also, wir haben da noch gar nicht so, wir haben über die makroökonomischen Sachen gesprochen, individuell am Arbeitsmarkt. So Pi mal Daumen ist es so, dass jedes zusätzliche Bildungsjahr im Durschnitt zwischen 8-10% höheren Einkommen einhergeht. Und das ist wirklich etwas, was man, das ist vielleicht die größte, sozusagen robusteste Befund in der ganzen empirischen Wirtschaftsforschung. Das heißt aber, dass eben, wenn man studiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber später zu den Besserverdienenden gehört, extrem hoch. Und dass genau das einem dann sozusagen geschenkt werden sollte vom Staat, ist eine Frage. Das große Problem ist, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt aber Studiengebühren zahlen, und wenn aber meine Familie zu dem Zeitpunkt das Geld dafür gar nicht hat, dann werden wir Ungleichheit bekommen, und zwar auch Ungerechtigkeit. Und darum finde ich, was wir eigentlich bräuchten, wäre nachgelagerte Studiengebühren. Also Studiengebühren, die man zahlt dann und nur dann, wenn man später am Arbeitsmarkt Einkommen hat. Weil das für die allermeisten Leute funktioniert das. Ne? Das heißt, und das ist ein System, ehrlich gesagt, was gerade England zum Beispiel hat oder Neuseeland und Australien. Während des Studiums zahle ich gar nichts, aber dann später, wenn ich tatsächlich und nur dann, wenn ich ein hohes Einkommen habe, zahle ich das dann zurück, bis ich es zurückgezahlt habe. Das halte ich für total sinnvoll. Auch nicht in der Höhe, die wir in England und schon gar nicht, die wir in den USA haben. Das ist aber, dass man einen gewissen Teil, so die Studiengebühren, die wir selber mal hatten oder ein bisschen mehr, hielte ich für sowohl gerecht als auch effizient. Und dann kommen wir eben auch dahin, dass sozusagen, wir haben das ja in den wenigen Jahren, wo wir das mal gehabt haben, in Deutschland gesehen, dass es schon dann dazu kommt, dass die Studierenden dann auch sagen, okay, ich habe jetzt dafür gezahlt, jetzt habe ich auch einen Anspruch darauf, und das hat sicherlich irgendwie die Lehre an den Hochschulen ein ganzes Stück besser gemacht, weil es für die Professoren die Lage ein bisschen ungemütlicher wurde, aber das war sicherlich gut so.
Das kommt mal so ein bisschen ein Stückchen, muss ich jetzt entschuldigen, aber wenn ich schon mal einen Bildungsexperten in meinem Podcast habe, dann muss ich es einfach fragen. Also wir haben ja gerade eben durchdekliniert, also im internationalen Vergleichen, PISA und TIMSS und so weiter, stehen wir nicht so gut da, es geht weiter runter. Wir haben gesehen, wir haben eine Noteninflation bei den Abiturienten, was sie kritisch sehen, was wir beide kritisch sehen. Wir tun uns schwer, den Kindern aus den benachteiligten, sozioökonomisch benachteiligten Bereichen zu helfen und da die Potenziale zu heben. Und jetzt gucke ich nochmal auf die Universitäten und sage nach dem Motto, naja, sie sind bei einer der wenigen Universitäten tätig, die es schaffen, in den Top 200 der Welt zu sein. Ansonsten taucht Deutschland da nicht so richtig oft auf. Ist das auch ein Grund dafür, warum hinterher dann die deutschen Universitäten internationalen Vergleichen nicht so top sind? Ich meine, wir reden ja bei uns immer von Elite-Universitäten in Deutschland, aber Elite global sind wir ja nicht.
Ja, aber ich glaube, da muss man halt Lehre und Forschung ein Stück weit auseinanderhalten. Ich glaube, so, das eine ist ein Forschungsranking, das andere ist die Lehre. Die Top-Unis, die kommen aus Ländern, wo noch deutlich mehr eines Jahrgangs auf die Hochschulen gehen. Das würde ein bisschen gegen Ihr Argument sozusagen sprechen, dass wir da ein Ding haben. Ich glaube, da geht es mehr eigentlich um Forschungsförderung. Es geht auch darum, wie hierarchisch Systeme angesetzt sind. Das ist eigentlich eine spannende Frage. Da habe ich auch keine klare Antwort drauf. Ist es eigentlich besser, 2-3 Leuchttürme zu haben und dafür sozusagen Harvard und Stanford, ansonsten dann irgendwie Community Colleges, wo jeder weiß, dass sozusagen die Qualität, also da wird keine Forschung gemacht und auch die Qualität der Lehre kommt ein bisschen drauf an. Es sind einige, die, glaube ich, sehr unternehmensnah sind und dann sehr, sehr sinnvoll sind und andere weniger. Oder eben mehr wie in Deutschland, was wir früher hatten, wo man sagt, ist alles dasselbe. Und eben mittlerweile hat man sozusagen zwar ein paar, aber die Hierarchie darunter ist noch nicht so stark. Ich glaube, die Antwort darauf ist noch nicht gegeben, eigentlich, was besser ist. Natürlich ist es sozusagen jetzt für die Forschung, um große Durchbrüche zu machen, ist, also alle Starkköpfe an einem Ort zu vereinigen, hilft natürlich dafür. Ob es dafür hilft, für die Volkswirtschaft insgesamt, dass man dann eben nur an ganz paar Plätzen richtig gute Ausbildung hat, im Vergleich dazu, dass zumindest eben überall eine einigermaßen gute ist, ist eine spannende Frage, die ich irgendwie immer gerne schon mal beantwortet gesehen hätte und dabei noch keine gute Evidenz dazu gesehen hat.
Ja, ich würde behaupten, natürlich, weil die Universitäten so bekannt sind, ziehen sie internationales Talent an. Ich glaube, in den USA kann man das sehen. Und da würde ich natürlich sagen, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn man solche Universitäten hat.
Darf ich noch einen? Mir fällt sozusagen eine Sache, die wir jetzt vorhin gar nicht so angesprochen haben, die noch recht wichtig ist, um das einzuordnen, Ausbildung oder höhere Bildung oder sowas. Ein Aspekt, der da echt wichtig ist, den wir uns in Deutschland mehr bewusst machen müssen, liegt auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar der Frage, wie stark wir auf einen gezielten Beruf ausgebildet werden oder breiter. Der Punkt ist, wenn man sehr eng auf einen Beruf ausgebildet wird, ist es sehr gut, um sozusagen den Überschritt aus dem Bildungssystem in die Unternehmen, in die Arbeitswelt zu finden, weil man genau die Skills hat, die Unternehmen gerade brauchen. Und dann, das klappt dann meist besser, als wenn man sozusagen nur so eine breite Ausbildung hat, aber gar nicht genau weiß, was man jetzt konkret in dem Beruf machen soll. Das muss man dann im Zweifelsfall, ne, wie in den USA, dann in der Firma lernen. In der statischen Gesellschaft oder Wirtschaft funktioniert das wahrscheinlich ziemlich gut, weil man das die ganze Zeit so macht. Aber wir leben halt in einer sehr dynamischen Welt, wo heute keiner weiß, wie die Wirtschaft in 20 Jahren aussieht, geschweige denn in 40 Jahren. Und wenn ich jetzt meine Ausbildung mache, soll ich eigentlich in 40 Jahren nur arbeiten. Und da ist dann die Grundidee, dass es ein bisschen gefährlich ist, wenn man zu eng ausgebildet ist, weil möglicherweise die Nachfrage nach den Skills, die ich erworben habe, halt irgendwie in 5 oder 10 Jahren oder in 20 Jahren wegbricht und ich dann mich besonders schwer tue, mich umzuorientieren. Aber wir müssen uns umorientieren. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben, dass es in 20 Jahren ganz anders aussieht als heute. Und das haben wir empirisch auch gezeigt. Und das ist eine gewisse Gefahr für das deutsche duale Ausbildungssystem. Wir haben über 330 Ausbildungsberufe, man ist sehr speziell ausgebildet. Und das hilft sozusagen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt, aber ab dem Alter von 45, spätestens 50, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man den Job verliert und nicht wieder in den Arbeitsmarkt reinkommt, viel höher als Leute, die allgemeiner ausgebildet sind. Aber das gilt sowohl innerhalb der Ausbildungsberufe als auch innerhalb von Hochschulstudium. Das kann auch sehr speziell und allgemein sein. Das ist nur eine große Gefahr für die Ausbildung. Das heißt, wir sollten im Ausbildungssystem sehr stark darauf achten oder versuchen, tatsächlich breiter auszubilden. Da sind die einzelnen Unternehmen gar nicht so sehr daran interessiert, weil kurzfristig ist, will ich einfach nur das haben, was ich gerade brauche. Aber im Sinne, also aus dem Interesse des Lebenszykluses des einzelnen Azubis, aber auch für die Gesellschaft insgesamt, die ja später die Kosten hat, wäre es wichtiger, nicht zu eng auszubilden.
Gut, es spricht auch wieder, was wir auch eingangs hatten, für diese Grundkompetenzen, nicht? Mathematik, das ist das Entscheidende, dass wir die haben, wenn die Grundkompetenzen kann man lernen. Der Podcast wird gehört, er wird auch in Berlin gehört, auch bei Politikern. Wir kriegen jetzt einen Termin, wir können jetzt irgendwie Kultusministerkonferenz, wir können das mal, wahrscheinlich waren sie schon x-mal da, aber jetzt gehen wir nochmal gemeinsam hin, schlagen mal ein bisschen mutiger auf, nehmen wir mal den IFO-Hut ab, sondern wir sagen, wir gehen jetzt mal hin und wir sanieren das System. Weil sanierungsbedürftig ist es ganz offensichtlich. Sollten wir die Bildung auf den Bund übertragen oder bei den Bundesländern lassen? Also Thema Wettbewerb oder wollen wir eher sagen, dann Zentralisierung. Also ich kenne das englische Schulsystem relativ gut mittlerweile. Da gibt es in der 11. Klasse gibt es so eine Art mittlere Reifetest, nennt sich GCSE, das ist landesweit einheitlich. Alle Kinder machen denselben Test. Da wissen sie, wo sie stehen. Im Abitur ist gleichermaßen einheitlich. In Deutschland ist es so, wenn Sie von Bayern nach Berlin ziehen, dann sind Sie 2 Jahre voraus. Wenn Sie von Berlin nach Bayern umziehen wollen mit dem Kind, können Sie es nicht machen, weil Ihr Kind hat praktisch keine Chance mehr. Ich war halt mit Schwarz-Weiß. Wie schaut Ihr Reformvorschlag aus? Was würden Sie jetzt sagen? Wir gehen jetzt hin. Wie würden Sie sagen, wenn Sie jetzt hier durchgreifen könnten in Deutschland, wie würden Sie das deutsche Schulsystem sanieren?
Ja, was wir in der Forschung sehen, jetzt gerade aus Zentralisierung, das ist eigentlich ganz spannend. Also, um das erstmal allgemein zu sagen, die Ziele möglichst klar vorgeben, was erreicht werden soll und das auch überprüfen, ob die erreicht werden. Und wenn man das aber macht, dann kann man den Schulen relativ viel Autonomie oder Selbstständigkeit geben, den besten Weg dahin zu finden, das zu machen. Darum ist es keine simple Frage der generellen Zentralisierung, sondern die Frage, was wird zentralisiert oder nicht. Und ich glaube, die Ziele und die Überprüfung, die müssen zentralisiert werden. Es muss klar sein, dass sozusagen wir als Gesellschaft definieren, was ist es, was alle Kinder und Jugendlichen lernen müssen. Und das sollen wir dann nicht einfach nur glauben, dass das überall unterrichtet wird, sondern wir wollen am Ende gucken, ob das erreicht wurde. Wenn wir das machen, dann könnte man den Schulen viel mehr Autonomie geben. Also dann müssen wir es eben nicht, wie wir es derzeit in Deutschland in den meisten Bundesländern machen, zentral Planwirtschaft, wie es eigentlich nirgendwo anders mehr gibt, dass eben die Lehrer den einzelnen Schulen zugewiesen werden. Ich meine, das ist halt irgendwie die großen Wissensarbeiter im wissensintensivsten Sektor, den wir haben, da machen wir zentral Planwirtschaft. Man könnte stattdessen dann eben den Schulen viel mehr sozusagen auch Möglichkeiten geben, Lehrkräfte selbst auszuwählen, die gut hinpassen und sowas. Aber dafür ist es eben wirklich wichtig, dass wir klare und einheitliche Abschlussprüfungen haben, und möglichst auch Zwischenprüfungen, die überprüfen, was die Kinder und Jugendlichen wirklich gelernt haben und dass das auch vergleichbar ist.
Okay, also, aber auf welchem Level dann? Auf dem sächsischen Niveau oder auf dem Bremer Niveau? Ich meine,
jetzt muss man das auf dem sächsischen Niveau.
Gut, da haben wir schon mal Konsens. Also, die Frage ist, okay, deutschlandweit einheitlich. Ihr wisst, ihr habt diese Prüfung, das wird der Prüfungsinhalt sein, wann ihr wie, was und auf welchem Weg dahin lernt. Das überlassen wir den Schulen dezentral. Das ist sicherlich das, was in Großbritannien auch teilweise, also meines Erachtens gemacht wird. Einfluss der Politik. Ich meine, meine Wahrnehmung ist, schauen wir nach Baden-Württemberg. Früher war das irgendwie unionsregiert, da war Baden-Württemberg, hielt immer noch mit bei den PISA-Tests und dem Landesvergleich weit oben. Jetzt wird es grün regiert, in den ein paar Jahren ist es deutlich nach unten gegangen. Wie gesagt, nach dem, was ich so in Rankings gesehen habe. Wie machen wir das? Ich meine, wir gehen nach Sachsen. Legen wir dann fest, es soll nur nach Sachsen für den Lehrplan zuständig sind? Oder sollte man sagen, die Politik darf es gar nicht anfassen? Das ist einfach, es gibt ja die Tendenz zu sagen, ich senke einfach die Standards. Dann haben wir in ein paar Jahren nicht nur 3 oder 5% Einsabotierenden, sondern 20% Einsabotierenden.
Ja, genau. Aber dann haben die Leute ja nicht mehr gelernt. Bringt also gar nichts. Also wir müssen davon wegkommen, dass wir rein dieses Augenwischerei machen mit den Noten, sondern eben die Standards schon klar haben. Und die muss man eigentlich dann auch den Playern im System außer Hand nehmen. Ne? Sozusagen ist quasi den Schiedsrichter, der bestimmt, was sozusagen ist. Und dann können die Mannschaften spielen. Es ist nun mal Verfassungsrealität. Es steht im Grundgesetz in Deutschland, dass die Bundesländer dafür zuständig sind. Also wir werden keine Bundesbildungspolitik in irgendeinem nennenswerten Maße in unserem Leben mehr sehen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das muss man, glaube ich, schlucken, wenn man jetzt mal pragmatisch ist. Ich bin mir auch nicht sicher, dass das irgendwie per se dadurch besser würde, nur dadurch, dass wir eine Einheit, dass wir nur sozusagen eine Bundespolitik haben. Aber der eine Aspekt, der sozusagen dadurch besser wäre, ist, dass es mal ein nationales Thema wäre und man jetzt immer, wenn man unzufrieden ist, dann muss halt der Bildungsminister in die Talkshow und dann wird darüber diskutiert. Und wenn dann nach ein paar Wochen immer noch nichts passiert ist und nach ein paar Monaten, dann hat er irgendwann ein Problem. So ist das in anderen Politikbereichen und leider halt in der Bildungspolitik nicht. Da gibt es nur Sonntagsreden und dann gibt es mal Talkshows, aber man hat eigentlich nicht die eine Person, die man dafür verantwortlich macht. Ich glaube, das ist ein bisschen schade. Aber wir haben diese Realität. Das heißt aber eben, ne, wenn eben die Bundesländer zuständig sind, dann können die ja untereinander entscheiden, dass sie das jetzt zusammen machen. Da hält sich keiner von ab. Also es sollte, und dann sollte es eben einen Staatsvertrag geben. Das ist das stärkste Mittel, was die Bundesländer machen müssten, wo sie eben sagen, so und so, das sind die Kernelemente, die wir vereinheitlichen. Und wenn die dann da festgeschrieben sind, dann kann man es vielleicht auch möglichst schaffen, dass die Standards eben dadurch nicht abgesenkt werden. Wie wir da jetzt genau hinkommen, ist eine große Frage. Die Erfahrung der letzten Jahre ist, es gibt immer irgendwie ein Bundesland oder zwei, die am Ende torpedieren und dann ist es wieder vorbei. Es gibt immer ein Vetorecht. Das hat dann bis jetzt nicht geklappt, das ist ziemlich frustrierend. Ich weiß nicht, wie wir politisch hinkommen.
Dann machen wir mal einen Vorschlag. Also wir machen Folgendes. Wir halten erstmal fest. Ich glaube, was wichtig ist, man muss es messen. Und ich glaube, wir haben ja viele Aspekte jetzt diskutiert. Wir haben diskutiert den frühen Spracherwerb, das frühe Fördern. Wir haben besprochen das Busing. Wir haben besprochen einheitliche Leistungstests. Wir haben viele Dinge besprochen. Und wir könnten doch eigentlich sagen, okay, wir definieren so 5, 6 Kennzahlen. Anzahl Abiturienten mit 1,0 oder 1, sowieso vorm Komma. PISA-Testergebnis, alles mögliche. Und das wird einmal im Jahr im Benchmarking für alle Bundesländer groß plakatiert quasi und ist dann eigentlich verpflichtend Diskussionen, wo die Medien auch mitmachen müssen und sagen, so, wir diskutieren das jetzt. Und die hinten sind, da lacht man nicht nur drüben nach dem Motto, ach, Berlin ist diesmal besser als Bremen, hihi, sondern man sagt im Prinzip, das ist einfach peinlich, da hinten zu sein. Quasi so eine Art öffentlichen Pranger.
Ja, ich glaube, ein Stück weit ist es genau das. Man muss natürlich dann vielleicht bei bestimmten Sachen, zum Beispiel die sozioökonomische Zusammensetzung der Elternschaft, möglichst rausrechnen oder zumindest auch einen Indikator mit reinnehmen, wo man das macht. Ist jetzt statistisch nicht so schwierig, ne, damit das auch ein fairer Vergleich ist. In gewisser Weise, und darum glaube ich auch, dass das was bringen wird, dass nichts davon ist ein Heilmittel, aber das wird die Sache schon verbessern, haben wir das nämlich gesehen, damals bei PISA. Es gab sozusagen, PISA ist 2000 durchgeführt worden, Ende 2001 sind die internationalen Vergleiche rausgekommen, da hatten wir den großen PISA-Schock. Und im Jahr darauf ist, also PISA in der ersten Welle, hat man in Deutschland wesentlich größere Stichprobe gemacht, um dann auch bundeslandspezifisch das zu haben. Und wir hatten eine PISA-Bundesländer-Ranking. Da haben wir zum ersten Mal so ein Leistungsranking von Bundesländern. Da haben wir dann erstmals gesehen, dass eben Bayern stark ganz oben ist, Bremen und Berlin unten. Und das haben wir in 2003 beim zweiten PISA-Test wieder gehabt und 2006 beim dritten PISA-Test. Und dann, und das finde ich einen riesengroßen politischen Skandal, habe ich damals auch geschrieben, hat kaum jemand anders drüber geschrieben, hat man das abgeschafft, weil das wehtat. Das ist nämlich genau der Punkt. Weil das Spannende ist, wir haben zum ersten Mal das Länderranking, das ist ja genau sowas, wo wir jetzt von sprechen und eigentlich müssen wir das jedes Jahr haben und vielleicht nicht nur mit PISA, sondern wie Sie auch sagen, müssen wir uns darüber einigen, was die richtigen Maße sind, die wir da zusammen reinbringen. Und was dann ja passiert, das ist ja tatsächlich, die Bundesländer, wo das so schlecht aussah, die hatten Feuer unterm Hintern und da ist auch viel passiert. Das Spannende ist, und das hat kaum jemand mitgekriegt, dass die schwächsten Bundesländer ungefähr die Hälfte des Rückstands zu den besten Bundesländern geschlossen haben in diesen 6 Jahren. Da ist richtig, richtig viel passiert. Es sind so, dass die besten Bundesländer, das war damals tatsächlich auch noch Baden-Württemberg mit dabei und sowas, die waren dann bis 2000, ne, über die 6 Jahre komplett konstant. Die sind nicht schlechter geworden, aber nicht besser. Die haben sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Und die anderen sind so, die mittleren haben die Hälfte des Rückstands aufgeholt, die untersten haben auch die Hälfte des Rückstands zu den besten aufgeholt. Das hat kaum jemand mitgekriegt, weil die Tabelle fast noch gleich aussah. Was war blöd? Es geht ja darum, dass insgesamt die Kinder mehr lernen. Und das ist passiert. Sozusagen die Tatsache, wir haben da anfangs davon gesprochen, dass in den ersten 10 Jahren nach dem PISA-Stock wir besser geworden sind. Das waren vor allem die schlechten Bundesländer. Und das war genau diese, sie können es nennen, wie sie wollen, ob die am Pranger stehen oder was es ist, aber ich meine, ja, wir sind eine Demokratie und dann sagen die Eltern, was ist denn da los? Und wenn ihr jetzt nichts besser macht, dann da ist der politische Druck da und das muss ja auch so sein.
Also unser Appell ist im Prinzip PISA-Schock 2.0.
Ja, absolut.
Professor Gößmann, ich könnte eine Stunde lang weitersprechen, aber ich fand super. Also an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich bin sicher, das Thema Bildung wird im Podcast nochmal behandelt werden und ich würde mich freuen, wenn ich Sie da nochmal einladen dürfte. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall herzlichen Dank und herzliche Grüße nach München.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Soweit mein Gespräch mit Professor Ludger Gößmann. Und soweit der BTO Refresh für diese Woche. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wenn es weitergeht mit BTO. Bis dahin alles Gute, schöne Tage, Ihr Daniel Stelter.